Danke an Erich und Andreas für eure Unterstützung des Podcasts auf erklärmir.at. Diese Folge wird präsentiert vom Flip, dem Erste Financial Life Park. Das Flip ist Werbepartner für 4 Episoden zu Globalisierung, Nachhaltigkeit und den SDGs. Das Flip bietet gleich neben dem Hauptbahnhof in Wien Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute lernen wir, was Inflation eigentlich ist, woher die kommt und das von Isabel Schnabel. Hallo.
Hallo Andreas.
Hallo liebe Isabel, danke, dass du mich in dieser tollen Atmosphäre in Frankfurt begrüßt. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, erstmal freue ich mich, dass du heute hier bist, in den Räumen der EZB. Also ich bin Isabel Schnabel, ich bin Mitglied im Direktorium der EZB, das ist die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Das ist also die Institution, die zuständig ist für die Geldpolitik im Euroraum und damit eben für die Inflation.
Was macht man so im Direktorium?
Ja, das Direktorium ist das Leitungsgremium der EZB. Und ich habe da bestimmte Bereiche, für die ich zuständig bin, den Bereich Marktoperationen, Statistik, Forschung. Und vor allen Dingen sitze ich aber eben auch im Zentralbankrat. Das ist unser wichtigstes Entscheidungsgremium und entscheide da eben mit über die Geldpolitik.
Mhm. Darauf gehen wir dann ein bisschen später ein. Isabel, was ist Inflation?
Inflation ist, wenn sich das Preisniveau einer Volkswirtschaft erhöht. Ich erkläre vielleicht mal, was das bedeutet. Also wir sehen natürlich, wenn wir, sag ich mal, einkaufen gehen im Supermarkt, sehen wir ja, dass die Preise sich ständig ändern in die eine oder in die andere Richtung. Aber wenn man von Inflation spricht, dann meint man, dass sich das allgemeine Preisniveau erhöht. Und wie misst man das? Man guckt sich quasi an, was sind denn die Güter, die ein durchschnittlicher Konsument im Euroraum konsumiert? Das heißt, da kommt also alles rein, Lebensmittel, Energie, der Kinobesuch, die Urlaubsreisen, die Energie, alle möglichen Dinge. Und dann betrachtet man, wie sich die Preise dieses Warenkorbs eben über die Zeit verändern. Und das nennt man dann die Inflationsrate, also die Wachstumsrate dieses Preises. Und das ist genauer gesagt die Verbraucherpreisinflation, weil man kann auch andere Inflationsraten bestimmen. Aber das ist die, über die eigentlich immer alle reden.
Jetzt reden ja ganz besonders viele Menschen über die Inflation, aber die gibt's ja schon sehr lange und immer steigt sie wieder ein bisschen. Jedes Jahr wird alles im Schnitt ein bisschen teurer. Jetzt gibt's ganz viele schlaue Leute wie dich, die sich darum kümmern, das zu steuern. Warum schafft man es eigentlich nicht, das auf Null zu machen? Wäre ja toll, wenn im Schnitt nichts teurer werden würde, oder?
Ja, ich müsste vielleicht erstmal erklären überhaupt, wie Inflation entsteht. Können wir damit vielleicht anfangen, bevor wir dann sagen, was die Zentralbank damit macht? Ja, also man muss sich das so vorstellen, also als Volkswirt würde man sagen, Preise entstehen durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Aber vielleicht muss ich erklären, was da eigentlich dahinter steht. Dahinter stehen nämlich ganz viele Einzelentscheidungen von Unternehmen und von Haushalten. Die Unternehmen, die möchten ihre Produkte verkaufen, die setzen da einen Preis, der hängt zum Beispiel dann davon ab, wie sich ihre Kosten entwickelt haben. Sie schauen sich natürlich auch an, was machen meine Wettbewerber, und die setzen dann den Preis. Der Haushalt, der muss sich überlegen, der hat also ein gewisses Einkommen, der muss sich jetzt überlegen, welche Güter kaufe ich eigentlich und zu welchem Preis. Und am einfachsten kann man vielleicht verstehen, wie Inflation entsteht, wenn man mal in die Zeit der Pandemie zurückgeht. Weil was da ja passiert ist, war das Folgende. Die Wirtschaft hatte ja erst einen Lockdown und da konnten wir alle ja nicht konsumieren. Aber dann hat sich die Wirtschaft wieder geöffnet und dann hatten viele Menschen tatsächlich auch Geld gespart, weil sie vorher einiges nicht machen konnten und wollten jetzt dieses Geld ausgeben. Und da aber diese Erholung so schnell kam oder diese Wiedereröffnung so schnell kam, kamen die Unternehmen dann gar nicht hinterher, diese ganzen Güter überhaupt zu produzieren. Wir hatten ja dann auch diese ganzen Störungen der globalen Lieferketten. Das heißt, der Transport hat nicht funktioniert. Die Güter waren zum Teil, also die gebraucht wurden zur Produktion, waren nicht verfügbar. Und dann waren also die Güter, die Nachfrage war sehr stark, die Güter waren knapp. Und die Preise sind gestiegen. Das war so einer eigentlich der Hauptgründe für diesen starken Anstieg der Inflation, den wir gesehen haben. Das Zweite, was dann dazu kam, war der Energiepreisschock, vor allen Dingen im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Da sind ja die Energiepreise dann nochmal ganz stark angestiegen. Das wirkt dann unmittelbar auf die Inflation, weil Energie ein wichtiger Teil unseres Warenkorbes ist. Aber zum anderen verwenden natürlich auch alle Energie. Also ich meine, der Bäcker, der seine Öfen im Laufen lassen muss, der Taxifahrer, der braucht Benzin. Und insofern ist es dann so, dass das auch in andere Komponenten dieses Warenkorbs dann reinkommt. Und so entsteht dann also Inflation. So kann man sich es vielleicht ganz gut vorstellen.
Und jetzt ist ja eigentlich ein Luxus, dass die Inflation in der Eurozone, ich bin 1990 geboren und eigentlich seit ich auf der Welt bin und in Österreich aufgewachsen, war die Inflation eigentlich selten wirklich ein Thema. Also es war gut im Griff, aber wenn man sich es historisch anschaut, gab es ja viele Phasen, wo die Inflation immer wieder ein Riesenthema war, so wie auch heute. Isabel, gab es Inflation immer schon in der Geschichte der Menschheit?
Ja, Inflation gibt es eigentlich, solange es Geld gibt. Und es gab ja ganz verschiedene Geldsysteme. Ich meine, wir haben heute ein Geldsystem, in dem man eben Papiergeld hat, das ja keinen, sage ich mal, keinen Warenwert hat. Aber wir hatten natürlich auch Geldsysteme, die zum Beispiel basiert waren auf Edelmetallen, also Gold oder Silber. Oder es gab ja sogar Systeme, die basierten auf Muscheln. Aber in all diesen Systemen gibt es grundsätzlich Inflation. Aber wie du gesagt hast, eben nicht immer, sondern es gibt ganz unterschiedliche Phasen. Wir sind jetzt wieder in einer Phase sehr hoher Inflation. Wie du gesagt hast, direkt davor hatten wir eine lange, lange Phase sehr niedriger Inflation. Aber wenn wir dann noch ein bisschen zurückgehen in die 1970er Jahre, da hatten wir ja auch eine sehr, sehr hohe Inflation, die übrigens ja auch eine ähnliche Ursache hatte wie heute. Auch damals hatten wir diese Ölpreisschocks, die dazu geführt haben, dass die Inflation so in die Höhe geschossen ist.
Gehen wir vielleicht nochmal ein paar Schritte zurück. Ich würde gern, du hast jetzt gesagt, Muscheln waren auch mal eine Währung. Stellen wir uns jetzt eine Insel vor, auf der Insel gibt es nur Kokosnüsse. Sagen wir, jedes Jahr können 100 Kokosnüsse geerntet werden. Und es gibt auf dieser Insel auch 100 Muscheln. Und dann plötzlich findet jemand irgendwo ein neues Lager und dann gibt es 500 zusätzliche Muscheln. Das heißt, das Angebot an Gütern ist gleich und aber die Geldmenge oder die Muschelmenge steigt. Deshalb ist die eine Muschel weniger wert, also weniger Kokosnüsse wert als vorher.
Ja, das hast du perfekt beschrieben. Geld hat natürlich deshalb auch einen Wert, weil es knapp ist. Und das, was du jetzt beschrieben hast, das gab es ja gerade auch in den goldbasierten oder silberbasierten Geldsystemen, hat es das ja immer wieder gegeben. Nämlich dann, wenn es plötzliche Goldfunde gab. Dann ist genau das, was du mit den Muscheln beschrieben hast, ist dann passiert, dass plötzlich Gold nicht mehr ganz so knapp war wie vorher. Und das führt dann faktisch zu einer Ausweitung der Geldmenge. Und da müssen sich dann irgendwie im Gleichgewicht dann die Preise auch anpassen. Ist natürlich in der Realität nicht ganz so einfach, aber so im Großen und Ganzen kann man sich das so vorstellen.
Und eine Bekannte hat mir mal die naive, aber ich finde sehr tolle Frage gestellt, so im Gespräch über Armut auf der Welt, warum druckt man nicht einfach für jeden Menschen 1 Million Euro und das Problem der Armut ist gelöst. Aber das ist genau der Zusammenhang, weil das Geld ist ja nichts, sondern es geht um die Güter und dann wird einfach Inflation entstehen.
Ja, also ich sag mal, Wohlstand ist etwas, was auf Gütern basiert und letztlich nicht auf Geld.
Ja.
Es ist sogar noch schlimmer. Die Inflation an sich hat ja dann auch noch zusätzlich negative Effekte auf die Wirtschaft. Vielleicht reden wir da später ja auch noch.
Reden wir gerne drüber. Aber jetzt hast du gesagt, Muscheln oder Silber, da kann man ja nie genau steuern, ob da neue gefunden werden. Das ist ja jetzt anders mit dem Euro. Wir handeln ja nicht mehr mit Muscheln in Europa. Da kann man das ja eigentlich gut steuern, wie viel es da gibt. Warum ist es denn trotzdem so schwer? Warum kann man nicht einfach die Menge an Euros immer so anpassen, dass das mit der Menge an Gütern und Dienstleistungen zusammenpasst. Und dann ist die Inflation entweder beständig niedrig oder vielleicht sogar null.
Ja, das ist eine tolle Frage. Also tatsächlich ist es so, es gibt ja grundsätzlich gibt es diesen groben Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation. Allerdings ist es so, dass wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, dass dieser Zusammenhang nicht ganz so perfekt passt. Also wenn wir uns mal diese Phase angucken, in der die Inflation sehr niedrig war, also direkt die Zeit vor der, also nach der globalen Finanzkrise, so 2008, 2009, bis zur Pandemie. Das war eine Zeit sehr niedriger Inflation. Da haben die Zentralbanken haben ja dann tatsächlich versucht, alles Mögliche zu tun, um die Inflation nach oben zu bringen, weil die Inflation ja sogar zu niedrig war. Die Geldmenge hat sich massiv ausgeweitet, aber die Inflation hat trotzdem nicht unmittelbar reagiert. Und ich erkläre vielleicht nochmal, wie wir das faktisch machen, weil es ist nicht tatsächlich so, dass wir über die Geldmenge nachdenken, sondern wir denken eigentlich eher über Zinsen nach. Weil der Zins ist unser zentrales Instrument. Und ich hatte ja beschrieben, die Preise bilden sich letztlich durch Angebot und Nachfrage. Und der Zins ist eine ganz wichtige Bestimmungsgröße der Nachfrage. Und das kann man sich auch leicht vorstellen. Also wenn die Zinsen hoch sind zum Beispiel, dann lohnt es sich, mehr zu sparen. Das heißt, ich gebe dann weniger Geld aus, Nachfrage ist geringer, die Preise steigen weniger. Genauso kann man sich vorstellen, wenn die Zinsen hochgehen, dass dann Kredite teurer werden. Und viele Dinge in unserer Wirtschaft werden ja über Kredit finanziert. Zum Beispiel fast alle, die sich eine Immobilie kaufen, eine Wohnung, ein Haus, finanzieren das über einen Kredit. Wenn jetzt die Zinsen hochgehen, dann wird das natürlich teurer, diesen Kredit aufzunehmen. Dann werden weniger Kredite aufgenommen. Und das hat dann auch eben eine Auswirkung auf die Inflation. Bei den Unternehmen genauso. Die Unternehmen finanzieren ihre Investitionen ganz überwiegend über Kredite. Also wenn die Maschinen kaufen müssen beispielsweise. Und da ist es dann genauso, wenn die Zinsen hochgehen, dann führt es tendenziell dazu, dass die ihre Investitionen dann zurückfahren. Das heißt, der Zins ist unser Steuerungsinstrument. Aber wenn wir jetzt wir haben also verschiedene Arten von Zinsen, die wir setzen. Wir haben einen Zins, das ist sozusagen der Einlagenzins. Da können die Banken bei uns ihr Geld einlegen, so wie wir unser Geld bei einer normalen Bank einlegen können.
Also ihr seid die Bank der Banken.
Wie bitte?
Ihr seid die Bank
genau.
der Banken.
Die Bank der Banken, kann man so sagen. Und dann ist es so, dass wir auch Kredite an Banken vergeben. Auch da setzen wir einen Zins. Und diese Zinsen übertragen sich dann aber wiederum auf die Geschäfte, die die Banken mit ihren Kunden abschließen. Also mit Haushalten, Privatpersonen und mit Unternehmen. Das heißt, wir verändern unseren Zins, die Banken verändern ihren Zins. Das Verhalten der Akteure in der Wirtschaft ändert sich. Das dauert aber manchmal ein bisschen, weil zum Beispiel ist es so, vielleicht wollen die Unternehmen im Moment gar keinen Kredit aufnehmen, weil ihr Kredit noch läuft. Und dann dauert das erstmal, bis das wirksam wird. Und dann muss sich das Ganze ja noch niederschlagen in der ökonomischen Aktivität und schließlich dann in der Inflation. Und es gibt eine gewisse Unsicherheit darüber, wie schnell das funktioniert, wie stark dieser Prozess ist. Und deshalb ist es leider nicht ganz so einfach, wie du beschrieben hast, dass wir einfach nur eine Geldmenge setzen müssen und dann passt sich automatisch alles an. Gerade in der jetzigen Zeit kann man sehr gut sehen, dass es viel, viel schwieriger ist, weil es für uns eben nicht immer so leicht ist, vorherzusehen, wie dann auch eine Zinsveränderung sich dann letzten Endes niederschlägt in der Inflation.
Ja. Und ihr habt euch oder die Politik hat der EZB ja das Ziel gegeben, dass die Inflation jedes Jahr um ca. 2% oder ich glaube knapp unter 2% steigen oder wie ist
ja,
das
Ziel? Also erstmal ist es so, die Politik hat uns nur unser Mandat vorgegeben. Unser Mandat heißt Preisstabilität. Die EZB kann dann selbst bestimmen, wie sie das interpretiert. Und wir hatten tatsächlich früher das Mandat, dass wir quasi nah bei, aber unter 2% sind. Wir haben das aber im Jahr 2021 geändert. Wir haben unser neues Ziel lautet, wir wollen also bei 2% sein, aber wie wir sagen, auf mittlere Sicht. Das ist dann über so einen Horizont von 2 bis 3 Jahren. Weil unsere Maßnahmen eben diese Verzögerung haben. Das heißt, wir können gar nicht, die heutige Inflation können wir mit unseren Maßnahmen nicht mehr beeinflussen, sondern wenn wir heute etwas tun, dann wirkt das eben erst über die Zeit. Und deshalb haben wir ein mittelfristiges Ziel von 2%.
Aha. Und warum nicht 0?
Genau, das war
Preisstabilität, würde man eigentlich sagen, 0% und dann sind die Preise stabil im Durchschnitt.
Genau, das ist eine Frage, die bekomme ich natürlich oft und es gibt eine ganze Reihe von Erklärungen. Ich fange jetzt mal an und du unterbrichst mich, wenn es zu lang wird. Also ich glaube, vielleicht das wichtigste Argument ist, dass wir einen gewissen Sicherheitsabstand zur Null haben möchten, weil man allgemein davon ausgeht, dass eine Deflation schlechter ist als eine geringe Inflation. Und zwar ist das, kann man das auch ganz einfach verstehen. Also stell dir vor, du möchtest dir ein Handy kaufen, ein neues. Du weißt aber, das Handy ist morgen billiger als heute. Dann, was machst du dann? Dann wartest du. Du bist dann nicht der Einzige, der wartet, sondern alle warten. Und das führt dann dazu, dass tatsächlich gar keiner mehr Handys kauft. Und dann kommt es zu einer makroökonomischen Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität. Und das kann sich dann so selbst verstärken. Und das wird als sehr problematisch angesehen. Das heißt, man möchte Deflation, möchte man vermeiden.
Gab es das schon mal?
Ja, also die wichtigste Periode der Deflation war im Kontext der Weltwirtschaftskrise. Danach hat es das eigentlich...
Also Ende der 1920er
Jahre. Genau, um 1930 herum so grob. Hm. Da hat es das tatsächlich ziemlich massiv gegeben, aber jetzt hat man eigentlich länger das so nicht gehabt. Aber auf jeden Fall ist es so, man möchte diesen Sicherheitsabstand haben und man darf ja nicht vergessen, wir als EZB, wir steuern ja die Inflation im Euroraum. Und das ist ja ein Durchschnitt der Inflation aus ganz vielen Ländern. Wenn wir jetzt einen Durchschnitt von Null hätten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine ganze Reihe von Ländern tatsächlich eine Deflation hätten. Und das möchten wir auf jeden Fall vermeiden. Und deshalb sagt man, hat man diesen kleinen Sicherheitsabstand. Mhm. Also es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Argumente. Wenn du möchtest, kann ich darauf weiter drauf eingehen. Ja, also es gibt zum Beispiel, gibt es das Argument, dass wir tatsächlich die Inflation überschätzen. Und der Grund ist der folgende. Ich kann vielleicht wieder das Handy nehmen als Beispiel. Wenn ein Handy teurer wird, dann liegt das ja nicht nur daran, dass irgendwie die Preise steigen, sondern das Handy hat sich ja typischerweise auch verändert. Das heißt, es hat vielleicht eine bessere Kamera und es hat alles Mögliche ist vielleicht besser.
Oder drei Kameras plötzlich.
Genau. Und dann, was dann die Statistikbehörden versuchen, ist diese Qualitätsveränderung herauszurechnen. Aber man geht davon aus, dass das nicht immer ganz perfekt funktioniert und dass man tendenziell die Inflation überschätzt.
Also kurz runtergebrochen, wenn das Handy, das iPhone vor 5 Jahren 1.000 Euro gekostet hat und heute auch 1.000 Euro kostet, dann ist eigentlich billiger geworden,
ganz
weil
genau.
Das Handy viel besser
ganz
geworden
genau.
ist.
Das ist genau das, was passiert. Es gibt noch weitere Argumente und zwar, wir gerade in einer Währungsunion mit sehr unterschiedlichen Ländern ist es ja so, dass man hat ja nicht mehr den Wechselkurs, der so Unterschiede zwischen den Ländern ausgleichen kann und deshalb müssen eben Preise und Löhne müssen sich anpassen, um so Ungleichgewichte dann auszugleichen. Und wir wissen aber, dass es gar nicht so leicht ist, gerade bei Löhnen ist es nicht so leicht, die Löhne zu senken. Wenn man aber eine kleine Inflation hat, dann kann eine Anpassung schon allein dadurch erfolgen, dass die Löhne eben nicht steigen, was viel einfacher ist. Und dadurch können dann Ungleichgewichte sich dann lösen, ohne dass es zu tatsächlichen Lohnsenkungen kommen muss. Das ist ein weiteres Argument.
Aber also so, ich habe ja Ökonomie studiert und da lernt man ja zu schauen, was ein Geldbetrag real wert ist. Mhm. Nur weil da steht 1.000 Euro, sagt man das ja nicht viel. Schon wie bei den Muscheln muss ich immer schauen, was kann ich mir denn darum kaufen. Also wenn ich heute 10.000 Euro habe und ich warte jetzt 20 Jahre, dann sind die 10.000 Euro wahrscheinlich nicht mehr so toll wie heute. Viele Menschen denken aber nicht so und ich habe so den Eindruck, genau dieses nominale Denken, also man hört ja sehr oft, wird dir auch so gehen, na früher, was hat man sich dann noch für 10 Euro kaufen können und wenn man heute schaut im Supermarkt oder im Restaurant, also ist das ein Problem, dass viele Menschen dadurch auch den Eindruck bekommen, dass also man sieht das ja eigentlich, der Wohlstand steigt, aber viele Menschen glauben, na früher war das Leben schon einfacher und billiger.
Ja, also ich glaube, dieses gesamte Thema der Geldillusion ist ein sehr wichtiges Thema, dass die Menschen also gerade nicht in, wie die Ökonomen sagen, realen Größen denken, weil das natürlich das eigentlich Relevante ist, was darüber entscheidet, wie viel Kaufkraft ich habe und wie viel ich mir letzten Endes leisten kann. Und um auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, die richtigen ökonomischen Entscheidungen, wir alle treffen dauernd ökonomische Entscheidungen, muss man das eigentlich verstehen. Das ist natürlich eine Bildungsaufgabe. Wir haben ja ein generelles Problem in Europa mit finanzieller Bildung. Und das ist etwas, worum man sich dringend kümmern muss. Der andere Punkt, den du angesprochen hast, ist vielleicht noch ein bisschen ein anderer. Da geht es um Inflationswahrnehmung. Ich hatte ja beschrieben, man hat diesen Warenkorb. Und im Warenkorb sind Güter drin, die wir dauernd konsumieren. Also wir gehen halt mindestens, sag ich mal, einmal in der Woche gehen wir in den Supermarkt, kaufen Lebensmittel. Die Leute, die Auto fahren, gehen vielleicht regelmäßig tanken. Und das sind die Dinge, die wir besonders wahrnehmen. Und das prägt unsere Inflationswahrnehmung. Damit müssen wir auch umgehen, dass möglicherweise die gemessene Inflation dann eine andere ist als die wahrgenommene. In Deutschland war das ganz typisch damals, als der Euro eingeführt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es in Österreich auch so war. Aber da war es ja so, dass das Verhältnis ungefähr 1:2 war. Und die Menschen waren fest davon überzeugt, dass alles doppelt so teuer geworden ist, weil die Preise angeblich alle gleich geblieben sind. Aber wenn man sich die Preisindizes angeguckt hat, stimmte das eigentlich nicht. Aber die Wahrnehmung war da, weil eben auch in manchen Bereichen die Preise dann vermutlich auch angestiegen sind. Aber das heißt, die gefühlte Inflation ist anders als die
gemessene. Das macht euch die Arbeit schwerer.
Genau, das macht es uns schwerer. Hinzu kommt übrigens, dass ich habe ja gerade von diesem Warenkorb gesprochen. Dieser Warenkorb ist ein durchschnittlicher Warenkorb. Jeder hat selbst nochmal eine ganz eigene Inflation, weil dein Warenkorb ist ein anderer als mein Warenkorb. Und wenn ich jetzt eben Güter kaufe, die tendenziell besonders teuer geworden sind, dann habe ich eine höhere Inflationsrate als du. Das ist tatsächlich auch das schafft soziale Probleme, weil jetzt gerade in dieser Phase der sehr hohen Inflation sind ja bestimmte Güter besonders stark angestiegen, also Energie, Lebensmittel. Und das sind Güter, die in den Warenkörben der vergleichsweise ärmeren Menschen eine viel größere Rolle spielen. Das heißt, die haben tendenziell sogar dann eine höhere Inflationsrate als die anderen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt nicht berücksichtigen können. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir das verstehen. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich sehr, sehr wichtig ist.
Isabel, du bist ja Ökonomin. Kannst du darüber erzählen, wie deine Disziplin und die vielen Hunderttausenden oder Zigtausenden WissenschaftlerInnen, was die gelernt haben im Laufe der Zeit über Inflation? Es gelingt ja zumindest in der Vergangenheit, gelang es den Zentralbanken ja meistens besser, als das vor Jahrzehnten war, Inflation im Griff zu behalten. Also stabile Preise sind ja eigentlich eine tolle, moderne Errungenschaft, die uns Leben einfacher machen, weil wenn die Inflation 200% ist, ist es schwierig, einen Vertrag zu machen, wenn ich nicht weiß, was der in 3 Monaten mir dann wirklich bringt. Also was ist da passiert im Laufe der Zeit, damit das besser klappte? Und wie gut ist das Wissen darüber jetzt?
Ja, das Wissen ist leider immer noch nicht perfekt, aber wir haben einiges gelernt. Und ich glaube, die Zeit, aus der wir tatsächlich am meisten gelernt haben, waren die 1970er Jahre. Also diese Zeit der Ölpreisschocks, wie gesagt, ein bisschen ähnlich wie das, was wir heute haben. Und damals war es halt so, dass die Inflation in manchen Ländern eben schon so aus der Kontrolle geraten ist. Man hatte damals noch viele Indexierungen bei Löhnen. Das heißt, dass die Löhne quasi sich automatisch erhöht haben mit der Inflationsrate, was dann diese, wie man dann häufig sagt, Lohnpreisspirale dann noch angekurbelt hat. Und man hatte damals Zentralbanken, die nicht denselben Grad an Unabhängigkeit von der Politik hatten wie heute und die auch typischerweise kein genauso klar umrissenes Mandat hatten wie heute. Also heute die typische Zentralbank hat ein klares Mandat für Preisstabilität und ist ziemlich unabhängig von der Politik. Und damals hat man auch nicht hinreichend verstanden, wie wichtig die Inflationserwartungen sind. Heute widmen wir den Inflationserwartungen sehr viel Gewicht, weil das, was wir letztlich schaffen müssen, ist, dass die Menschen das Vertrauen in uns nicht verlieren, die Inflation zu verankern bei diesen 2%. Das hat man damals, hatte man noch nicht ganz so gut verstanden. Und so ist es dann eben passiert, dass die Leute gedacht haben, oh, die Inflation, die bleibt hoch, die wird vielleicht sogar noch höher. Und das ist dann sehr schwer wieder einzufangen. Und das wissen wir heute besser, wie wichtig das ist, dieses Vertrauen zu bewahren. Wir haben aber gesehen, jetzt in der jetzigen Periode, dass wir ja auch die Inflation unterschätzt haben, und zwar immer wieder. Wir haben also, es war, als eben die Pandemie kam und der Energiepreisschock, da war immer die Idee, naja, die Faktoren, die das jetzt getrieben haben, die sind vorübergehend. Ja, das heißt also gut, diese Wiedereröffnung ist eine vorübergehende Sache, die Lieferkettenstörungen, die lösen sich irgendwann auf, die Energiepreise gehen irgendwann wieder zurück oder steigen zumindest nicht mehr so stark. Und da hat man dann gedacht, dass man eigentlich nicht so viel tun muss, weil man gedacht hat, das geht von alleine wieder weg. Aber dann haben wir gelernt, dass das viel persistenter war, als wir ursprünglich gedacht haben. Und als das dann immer klarer wurde, dass es auch sich nicht um einzelne Güter handelt, sondern dass im Prinzip fast alle Güter des Warenkorbes diese hohen Preissteigerungsraten hatten, dass man gesehen hat, dass die Löhne immer stärker steigen, da hat natürlich dann die Geldpolitik weltweit sehr massiv reagiert. Einige sagen zu spät, aber als sie reagiert haben, dann sehr schnell und haben die Zinsen ja doch jetzt also rapide erhöht in eigentlich in allen, also in fast allen Ländern der Welt, kann man fast sagen. Ne?
Isabel, gibt es da auch Parallelen mit den 70er Jahren, mit dem Ölpreisschock? Weil damals war es ja auch so, dass in den USA die Inflation sehr hoch war. Die Zinsen sind dann von der Nationalbank massiv erhöht worden. Die Arbeitslosigkeit ist stark gestiegen. Gab auch große wirtschaftspolitische Debatten damals. Was ist da jetzt gut? Will man die Arbeitslosigkeit eigentlich erhöhen für die Preisstabilität? Gibt es da Parallelen zu heute?
Also es gibt auf jeden Fall Parallelen. Aber ich glaube, dass man heute besser verstanden hat, dass man früher reagieren muss. Man hat damals dann sehr stark reagiert, aber das hatte dann einen relativ hohen Preis, weil man eben dann doch schwere Rezessionen in einigen Ländern hatte. Im Moment ist es ja so, dass der Euroraum noch relativ robust ist. Also wir haben vor allen Dingen einen ungewöhnlich starken Arbeitsmarkt. Also die Arbeitslosigkeit ist ja tatsächlich, und das ist ein Riesenunterschied zu den 70er Jahren, ist auf einem historischen Tiefstand im Euroraum. Das heißt, wir haben große Arbeitskräfteknappheit. Gleichzeitig heißt das aber natürlich auch, dass, sage ich mal, in diesem Verhandlungsprozess die Arbeitnehmer mehr Verhandlungsmacht haben, weil alle händeringend nach Personal suchen. Das kann natürlich dann wiederum dazu führen, dass die Löhne stärker steigen. Und das ist genau das, wo wir ja so aufpassen müssen. Und die Löhne werden natürlich noch stärker steigen, wenn die Menschen uns nicht abnehmen, dass wir die Inflation wieder auf 2% zurückbringen. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass es uns tatsächlich gelingt, die Inflation wieder runterzubringen und nicht irgendwie in 5 Jahren, sondern so schnell wie möglich.
Von linker Seite gibt es dann oft die Kritik, so jetzt haben wir Verhandlungsmacht, wir Arbeitnehmer, wir Gewerkschaften und jetzt kommen da die Technokraten in dem schönen Turm in Frankfurt und erhöhen die Zinsen, damit wir wieder weniger Verhandlungsmacht haben. Verstehst du das Argument?
Ja, also ich meine, am Ende des Tages ist es so, wir müssen uns natürlich orientieren an unserem Mandat und man hat ganz bewusst uns ja aus diesem politischen Prozess herausgenommen. Das heißt, wir dürfen uns durch politische Erwägungen nicht beeinflussen lassen, sondern wir müssen das tun, was erforderlich ist, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Und das ist ja auch das, was langfristig für die Wirtschaft am besten ist. Aber kurzfristig entstehen daraus natürlich Kosten. Und ich meine, gerade was ja im Moment natürlich sehr schwierig ist, ist, dass die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerinnen haben ja tatsächlich, wie wir gesagt haben, real, also inflationsbereinigt, unheimlich an Kaufkraft verloren. Weil wir hatten ja jetzt schon eine ganze Weile hohe Inflation und die Löhne sind ja nicht annähernd so stark angestiegen. Das heißt, es gab tatsächlich einen Kaufkraftverlust. Gleichzeitig sieht man, dass es auch eine Reihe von Unternehmen gab, die ihre Gewinne sogar erhöht haben. Das heißt, die haben ihre Preise sogar stärker erhöht, als erforderlich gewesen wäre, um ihre gestiegenen Kosten auszugleichen. Das führt natürlich zu viel Unzufriedenheit. Das ist etwas, was wir natürlich letztlich nicht lösen können. Und man muss halt eine Sache anerkennen, die jetzt sich vor allen Dingen auf diesen Energiepreisschock bezieht. Der Euroraum importiert Energie. Das heißt, wir haben selbst weniger Energie, als wir eigentlich brauchen. Das heißt, wir müssen von außen Energie zukaufen. Und das bedeutet, dass dieser starke Energiepreisanstieg, der hat uns sozusagen als Region ärmer gemacht. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wir ärmer geworden sind. Und diese Kosten müssen von irgendjemandem getragen werden. Im Moment sieht es so aus, dass der größte Teil tatsächlich von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern getragen wurde. Und da kann man natürlich dann, das ist nicht meine Aufgabe, aber da kann man natürlich ein Fragezeichen dran machen, ob das die richtige Aufteilung ist. Aber das ist ein Thema, mit dem sich die Politik natürlich beschäftigen muss.
Nicht mehr dein Job als Zentralbankerin. Ist jetzt das Problem, dass man Angst hat, wenn die Inflation jetzt in Österreich 10% ist, dass sie dann immer weiter steigt? Und ist das die große Gefahr? Oder wenn man sagt, okay, warum auch immer, die Inflation bleibt bei 5, 6, 7, 10%, aber man schafft es wieder, dass sie stabil ist, wäre das akzeptabel? Nein, oder wäre das wirtschaftlich, was wäre wirtschaftlich schlechter, wie wenn man 2% Inflation zum Beispiel
wieder also schafft? Für uns ist natürlich, wir haben ja ein klares Ziel definiert, das stellen wir auch nicht in Frage. Und insofern wäre 5% für uns natürlich nicht akzeptabel. Also allein jetzt natürlich auch aufgrund des Rückgangs der Energiepreise wird auch die Inflation jetzt aller Voraussicht nach relativ schnell fallen. Aber wir wollen nicht nur, dass sie fällt, sondern wir wollen, dass sie auf 2% zurückkommt, damit das ist. Also das soll die Erwartung sein, auf deren Basis die Menschen ihre Entscheidung treffen. Und das ist sehr wichtig. Wir können nicht in einer Zeit, in der die Inflation gerade zu hoch ist, dann sagen, na gut, 3 oder 4% sind auch okay, weil dann verliert ja unser Ziel jegliche Glaubwürdigkeit. Ist jetzt nicht so, dass 2 und 3% einen Riesenunterschied macht. Aber was einen Riesenunterschied macht, ist, ob die Menschen uns abnehmen, dass wir unser Ziel ernst nehmen oder nicht. Und deshalb können wir das nicht in Frage stellen.
Mhm. Drum ist für euch wahrscheinlich gerade eine unruhigere Zeit, als das vor 5 Jahren der Fall war.
Auf jeden Fall.
Ja. Kannst du noch drüber erzählen, diese Inflationserwartungen, die werden ja immer beobachtet und man schaut auch an gewissen Wertpapieren, kann man ablesen, was erwartet der Finanzmarkt an Inflation. Gibt zum Beispiel so inflationsindexierte Staatsanleihen und daran kann man sich das anschauen. Und du hast das vorher schon gesagt, bei einer Deflation, wenn ich erwarte, dass das Handy morgen billiger ist, dann kaufe ich es nicht. Also wenn ich Deflation erwarte, dann führt meine Zurückhaltung dann tatsächlich dazu. Und genauso, wenn ich jetzt mal, ich erwarte, die Inflation ist 100%, also ich bin halb so reich in einem Jahr, dann werde ich Geld ausgeben, schnell mal noch, keine Ahnung, ein Haus kaufen, einen Kredit aufnehmen etc. Und das führt dann auch eben genau dazu, dass diese selbsterfüllende Prophezeiung
wahr wird. Ja, da sind wir dann schon in einer Welt, die schon in Richtung Hyperinflation geht. Also das ist ja tatsächlich auch übrigens nicht das, was wir jetzt sehen. Wir sehen zwar eine hohe Inflation, aber das führt eher dazu, dass die Menschen sich quasi ärmer fühlen und eher sogar weniger konsumieren. Wenn man in eine Situation kommt, wo die Inflation so hoch ist, dass die Menschen ihr Geld ganz schnell ausgeben wollen, dann ist man natürlich in einer sehr gefährlichen Situation. Das ist ja genau das, was in einer Hyperinflation passiert, wie in Deutschland Anfang der 1920er Jahre, wo es dann tatsächlich auch, ja, so ist, dass, wie bitte?
Sorry fürs Unterbrechen, in Österreich.
In Österreich auch. Ja. Dass auf jeden Fall dann die Menschen quasi, sobald sie ihr Geld in Händen halten, rennen sie irgendwo hin, um es auszugeben, weil es schon 5 Minuten später kaum noch etwas wert ist. Und dann kommen genau diese Effekte ins Spiel, die du beschrieben hast. Davon sind wir heute natürlich zum Glück sehr, sehr weit entfernt. Aber das ist natürlich eine höchst gefährliche Situation, die auch wirklich dann zur Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten führt. Mhm.
Weil auch Wirtschaften dann nicht mehr funktionieren.
Dann funktioniert gar nichts mehr. Also das ist tatsächlich das schlechteste Szenario.
Aber da gibt es dann nicht so eine Schwelle wie ab 20, 30, 40% wird es gefährlich, sondern das hing in der Vergangenheit ja dann auch oft oder hängt in der, es gibt ja jetzt auch ein paar Länder, wo es Hyperinflation gibt, das ist dann oft das Vertrauen in den Staat so untergraben, dass man denen nicht zutraut, dass sie das Geld stabil halten.
Ja, oder
gibt es einen Wert, wo du sagst, so dann...
Nein, das kann man... Also es gibt eine offizielle Definition, aber ich weiß gar nicht genau, okay, wo die ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man sagen kann, Hyperinflationen hängen eigentlich immer damit zusammen, dass der Staat seine Ausgaben dadurch finanziert, dass die Zentralbank Geld druckt, wie man immer so schön sagt. Also das ist eigentlich das, was typischerweise in einer Hyperinflation passiert. Das heißt, der beste Schutz gegen die Hyperinflation ist die unabhängige Zentralbank. Und auch wenn man sich jetzt Länder anguckt, in denen die Inflation sehr, sehr hoch ist, also die Türkei würde einem vielleicht jetzt als Beispiel einfallen, das sind eben typischerweise Länder, in denen die Unabhängigkeit der Zentralbank eben nicht vollständig gewährleistet ist.
Und wo auch der Präsident interessante Vorstellungen zum Zusammenhang von Zinsen und Inflation hat, nämlich müssen die Zinsen senken, damit die Inflation auch sinkt.
Genau.
Isabel, zum Ende noch eine Frage von Thomas, einem Hörer, der mir geschickt hat. Du hast schon vorher gesagt, über die Leitzinsen versucht sie ja, die Inflation zu steuern im Euroraum. Und er möchte wissen, was die Leitzinsen, die ihr da festlegt, mit seinen Giro- und Sparzinsen zu tun haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir steuern ja über unsere Leitzinsen, steuern wir die Finanzierungsbedingungen. Und ich hatte ja schon gesagt, das hat eigentlich dann zwei Kanäle. Das eine ist über die Kreditzinsen und das andere ist über die Sparzinsen. Und das ist ja gerade im jetzigen Umfeld eigentlich ganz interessant, weil wir eben sehen, wir haben die Zinsen sehr stark erhöht. Die Kreditzinsen sind sehr stark angestiegen. Aber die Sparzinsen haben sich tatsächlich sehr viel weniger bewegt. Das heißt, es scheint so zu sein, dass die Banken im Moment in einer Situation sind, dass sie die Zinsen gar nicht so stark erhöhen müssen, um ihre Kunden sozusagen bei der Stange zu halten. Das heißt, die Banken reagieren natürlich auf die Wettbewerbssituation. Wenn alle die Zinsen ein bisschen zögerlich weitergeben, dann machen sie selbst das auch. Und erst wenn dann die Kunden anfangen, ihre Gelder umzuschichten und sich vielleicht zu überlegen, zu einer anderen Bank zu gehen, die mehr Zinsen bietet, dann passen sich allmählich auch die Sparzinsen an. Aber man muss der Fairness halber aber auch sagen, also viele beschweren sich ja darüber, dass die Banken so langsam reagieren. Auf dem Weg nach unten, als wir unsere Zinsen in den negativen Bereich gesenkt haben, da waren die Banken auch langsamer. Das heißt, es ist nicht so gewesen, dass sie dann sofort mit den Zinsen in den negativen Bereich gegangen sind. Die meisten hatten ja nie negative Sparzinsen. Das heißt, da waren die Banken auch, sind sie langsamer nach unten gegangen. Und jetzt gehen sie aber auch langsamer nach oben.
Ja, und da ist dann auch wieder wichtig, diese Geldillusion, die du angesprochen hast, das war eine hitzige Debatte, als dann die Leitzinsen bei 0% waren und auch die Sparbuchzinsen sehr niedrig. Aber das ist wieder nominal, ist nicht entscheidend, sondern real, wie ist es im Verhältnis zur Inflation. Und da war es gar nicht so außergewöhnlich, oder?
Ja, genau. Das ist natürlich das, was man sich angucken muss. Und deshalb ist es natürlich jetzt so, wenn man jetzt die Sparzinsen betrachtet und davon die Inflationsrate abzieht, dann sind die Realzinsen tatsächlich im Moment sehr, sehr niedrig.
Liebe Isabel, danke für deine Zeit.
Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch.
Was nehme ich mir mit? Inflation heißt, dass das Preisniveau steigt. Es ist nicht Inflation, wenn nur die Tomaten teurer werden, aber wenn im Schnitt Gemüse, Obst, Fleisch, Benzin, Mieten etc. teurer werden, dann spricht man von Inflation. Die gab es immer schon in der Vergangenheit, vor allem deshalb, weil das Geld, was auch immer das war, Muscheln, Silber oder Papiergeld dann, immer mehr wurde, ohne dass es mehr echte Sachen gibt, die man darum kaufen könnte. Genau wie auf der Insel, wenn mit Muscheln gehandelt wird und es 100 Kokosnüsse gibt, dann wird niemand reicher, wenn man einfach neue Muscheln findet. Das ist zwar Geld, aber das führt dann dazu, dass das Geld, die Muscheln, einfach weniger wert werden.
Das ist dann Inflation. Bevor Zentralbanken so unabhängig waren wie heute in vielen Ländern, war oft ein Problem, dass die Politik Geld drucken ließ für die eigenen Ausgaben. Also wenn ich eine neue Autobahn bauen möchte, ist das natürlich praktisch, wenn ich keine Steuern dafür erhöhen muss, sondern ich druck das einfach, aber das führt dann eben zu Inflation, genau wie bei den Muscheln. Um das zu verhindern, hat man der Politik großteils die Möglichkeit genommen, damit zu pfuschen. Und jetzt zielt die EZB darauf ab, die Inflation auf 2% zu bekommen. Vor Corona war das Problem eher immer, dass sie zu niedrig war. Jetzt ist sie viel zu hoch. Und wie kann Inflation zu niedrig sein? Deflationsspiralen sind gefährlich. Deflation ist das Gegenteil von Inflation. Das heißt, die Inflation sinkt auf unter Null und das Geld wird immer mehr wert. Das heißt, ich kann mir mit 100 Euro morgen mehr kaufen als heute, dann kaufe ich nichts mehr und die Wirtschaft wird abgewürgt. Darum schauen die Währungshüter darauf, dass die Inflation etwas über Null ist, um sicher zu gehen. Für mich war das eine hochinteressante Folge und ich bin begeistert, dass eine Top-Ökonomin wie Isabel diese Dinge so locker und einfach erklären kann. Lasst mich gerne wissen, wie ihr das gefunden habt, und zwar an andreas@erklärmir.at. Wer noch mehr Wirtschaftsbildung möchte, der kann gerne auch mal in Folge 123 reinhören. Da wird erklärt, wie eine Marktwirtschaft funktioniert. Wenn ihr bei Erklär mir die Welt am Laufenden bleiben möchtet, dann empfehle ich euch, auch unser Newsletter-Angebot zu nutzen. Wir verschicken News zum Podcast auf Signal, auf Telegram und ganz klassisch per Newsletter. Alle Links dazu findet ihr auf der Homepage und in der Podcast-Beschreibung. Wenn du den Podcast wichtig findest, bitte unterstütze ihn finanziell auf erklärmir.at und dort klickst du dann auf Unterstützen. Das ist essentiell für unsere Arbeit. Essentiell für meine Arbeit ist auch mein Team, ohne dem ich diesen Podcast nicht schaffen könnte. Danke an Valentina Pfadner, an Patricia Albertini, an Missing Link, Audio Funnel und DoMotion. Nächste Woche kommt eine geniale Folge mit Joanna Zhu. Sie ist Linzerin und hat sich einen YouTube-Kanal mit mehr als 3 Millionen Abonnentinnen aufgebaut. Absolut faszinierend. Wir hören uns also am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.